The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 20. Juni. Donald Trump wurde am 14. Juni 1946 geboren. Am vergangenen Samstag hat er seinen Geburtstag seinem Ego entsprechend gefeiert mit großer Militärparade. Der US-Präsident ist damit Sternzeichen Zwilling. Zwillingen sagt man nach, dass sie geborene Entertainer sind. Umtriebig, kontaktfreudig und charmant, aber auch innerlich zerrissen. Sie sind wankelmütig, mal so und mal so. Das ist gut, wenn man Fernseh-Celebrity ist, aber als Präsident ist es schwierig. Vor allem, und darum soll es hier gehen, angesichts der gefährlichen Lage in Nahost.
You don't know that I'm gonna even do it. You don't know. I may do it, I may not do it.
Donald Trump hält sich weiterhin bedeckt, ob er sich an der Seite Israels beteiligen will mit einem Militärschlag gegen den Iran. Das Wall Street Journal schreibt, Trump habe die Angriffspläne bereits freigegeben. Teheran müsse sein Atomprogramm komplett aufgeben, sonst gäbe es einen Angriff, so schreibt die Zeitung. Aber Trump hat sofort in den sozialen Netzwerken gepostet, The Wall Street Journal has no idea what my thoughts are concerning Iran. Trump ist in der Zwickmühle. Denn auf der einen Seite erwartet Israel Hilfe, aber eine eventuelle amerikanische Einmischung in Iran sorgt für heftigen Streit im MAGA-Lager. Viele Wähler haben Trump auch wegen seines Versprechens gewählt, sich nicht mehr in weit entfernte Kriege einzumischen. Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene aus dem Bundesstaat Georgia ist eine der lautesten Stimmen im Trump-Orbit und bläst dieser Tage ins gleiche Horn. Sie ist ganz klar gegen ein Eingreifen der USA im Iran. America first.
The American people have been brainwashed into believing that America has to engage in these foreign wars in order for us to survive. And it's absolutely not true.
Und der rechte Talkshow-Host Tucker Carlson hat wie immer eine klare Meinung. Auch er ist gegen einen Angriff der USA in Iran. In einem Interview nimmt er den republikanischen Senator Ted Cruz auseinander, der sich für einen Angriff ausspricht. Carlson fragt ihn, wie viele Menschen im Iran leben und welche Minderheiten es dort gibt. Aber Cruz ist überfordert. Carlson dreht daraufhin auf, wie könne man ein Land angreifen wollen, wenn man keine Ahnung habe.
How many people live in Iran?
92 million.
Okay.
Yeah,
how could you not know that?
What's the ethnic mix of Iran?
They are Persians and predominantly Shia. Okay,
You don't know anything about Iran.
Das Interview gerät zu einem Schreiduell. Es macht die Zerrissenheit der Republikaner hörbar.
So, okay, actually, the country, I am not the Tucker Carlson expert on Iran.
You're a senator who's calling for the overthrow of the government.
You're the one who
knows anything about the country.
No, you don't know anything about the country.
Isolationisten gegen Interventionisten. Fakt ist, das Mullah-Regime im Iran ist ein selbsterklärter Erzfeind der USA. Der Ayatollah fordert die Vernichtung Israels. Islamistische Terrorgruppen wie die Hamas, die Hisbollah und die Houthis sollen vom Iran massiv unterstützt werden. Die Internationale Atomenergiebehörde hat Anfang Juni einen deutlichen Anstieg an waffenfähigem Uran im Iran gemeldet. Die Behörde äußerte, Zitat, ernste Besorgnis. Experten sagen, es braucht jene speziellen US-Bomben, die in der Lage sind, die iranischen Atombunker zu erreichen und vollständig zu zerstören. Die iranische Atomanlage Fordo ist tief in einen Berg gebaut. Sie zu zerstören oder zu beschädigen wäre ein großer Erfolg. Donald Trump sucht einen Weg, um als starker Mann dazustehen, ohne gleichzeitig seine geliebten Anhänger zu verprellen. Der Präsident denkt offensichtlich nach und das hört sich bei ihm ebenso an.
Nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. A lot of trouble.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Journalistin und Nahost-Expertin Natalie Amiri spricht über ihre Sicht auf den Krieg im Iran.
Im Iran hast du ein Regime, das dir nicht sagt, wo du hin musst. Du hast keine Schutzbunker, du hast keine Schutzräume und du hast keine Warn-Apps.
Anne Schwed an der Wall Street erklärt die neuen 100-Millionen-Dollar-Jobs bei Meta. In Europas Städten werden die Flussbad-Aktivisten laut und vor 50 Jahren kam der erste weltweite Blockbuster in die Kinos. Über die Situation im Iran habe ich gestern am frühen Abend mit Natalie Amiri gesprochen. Sie ist Deutsch-Iranerin, erfolgreiche Journalistin, Buchautorin und Fernsehmoderatorin. Aktuell ist sie Moderatorin des ARD-Weltspiegels. Von 2015 bis 2020 hat sie das ARD-Büro in Teheran geleitet und hat von dort aus kritisch über das Regime berichtet, bis es für sie zu gefährlich wurde. Sie selbst erzählt, dass sie mehrfach verhaftet und verhört wurde und ihr die Regierung verbietet, das Land wieder zu betreten. Doch das hält die Journalistin nicht davon ab, sich weiter intensiv mit dem Iran zu befassen. Hier mein Gespräch mit Natalie Amiri. Natalie Amiri, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Frau Amiri, im Laufe der letzten Tage hat Israel nukleare Anreicherungsanlagen angegriffen, hochrangige Generäle und Nuklearwissenschaftler getötet und Öl- und Energieanlagen bombardiert. Und das möchte ich zuerst mit Ihnen besprechen, weil Sie im Iran sehr gut vernetzt sind. Zehntausende Menschen aus Teheran wurden in den letzten Tagen in die Flucht geschlagen. Was bedeutet es für Sie, so plötzlich in einen Krieg hineingezogen zu werden?
Also ich würde sogar von Hunderttausenden sprechen, weil Teheran mit dem Umkreis, also mit den Suburbs, macht sicher 15 Millionen Menschen aus. Und ich habe heute ein Video zugespielt bekommen, das einen Mann zeigt, der durch Straßen geht, die normalerweise unglaublich befahren sind. Also solche leeren Straßen habe ich nicht einmal mitten in der Nacht gesehen, weil selbst in der Nacht ist viel los in Teheran. Diese Straße ist total leer. Es sind so viele aus dieser Stadt rausgefahren in totaler Panik, weil am Sonntag ja wirklich blanke Angst herrschte, als die Evakuierungsaufrufe vom israelischen Militär kamen, schon einen Tag zuvor. Aber dann am Sonntag hat Trump noch einen nachgeschoben. Und dann hatten die Menschen wirklich Todesangst, weil sie nicht wussten, was wird.
Ganz interessant finde ich, dass Sie gesagt haben, dass die Aufforderung zu evakuieren von israelischer Seite kam. Also wie ist das mit den Informationen gerade bei den Menschen im Iran? Woher bekommen sie ihre Informationen überhaupt?
Dazu muss ich ein bisschen ausholen, denn ich war vor 1,5 Monaten im Libanon und genau an dem Tag, an dem Israel erneut die Hisbollah-Stellungen angegriffen hat, beziehungsweise ein Waffenlager in Dahir, in einem südlichen Vorort von Beirut. Und ich war dort und ich habe mich total gewundert, als plötzlich diese Nachricht zirkulierte, dass alle auf ihr Handy IDF haben. Also alle Libanesen hatten, denen übrigens per Gesetz verboten ist, mit Israelis Kontakt zu haben, haben auf ihrem Twitter- oder Telegram-Account diesen IDF-Sprecher auf Arabisch gehabt, der dann den Menschen gesagt hat, wo sie attackieren werden, welches Gebäude sie beschießen werden und in welchem Umkreis die Menschen dieses Gebiet verlassen sollen. Und ich dachte mir, das machen die sicher jetzt mit Iran auch. Aber die Iraner sind seit so langer Zeit weg vom Krieg, dass sie überhaupt nicht auch, glaube ich, aware waren, dass jetzt da solche IDF-Warnungen existieren. Wenn in Israel Raketenalarm ist und ich bin vor 2 Wochen aus Israel zurückgekommen, dann bekommt man auf seine Warn-App, die wirklich jeder in Israel auf seinem Handy hat, und da bekommt man die Nachricht so, jetzt, es gibt eine Warnung, geht zu den Bunkern, und es gibt Sirenen in der ganzen Stadt und das IDF announces, das Fernsehen unterbricht, es ist ganz schnell, also innerhalb von Sekunden sind die Menschen informiert und können dann eben auch in die Schutzbunker und Schutzräume gehen. Das allererste, was dir gezeigt wird, wenn du in Israel eincheckst, in einem Hotel, ist der Safe Room und der Bunker. So, und im Iran hast du ein Regime, das dir nicht sagt, wo du hin musst. Du hast keine Schutzbunker, du hast keine Schutzräume und du hast keine Warn-Apps. Das heißt, sie sind komplett auf sich alleine gestellt. Und dann kriegen sie aber nur mit, Trump sagt, verlass Teheran. Natürlich herrscht dann enorm große Panik. Ja. Und natürlich, und wenn man sich aber vorstellt, so eine Stadt zu evakuieren, braucht Wochen. Und alle sind aber ins Auto gesprungen und die Straßen waren komplett dicht, komplett blockiert. Teilweise gab es auf der Strecke kein Benzin mehr. In Teheran selbst haben die Menschen teilweise nur noch 20 Liter bekommen pro Person. Dann gab es einen Hackerangriff auf zwei Banken, unter anderem die Banque Sepah. Das ist die Bank der Revolutionsgarde. Da konnten die Menschen kein Geld mehr abheben. Das Internet wurde gedrosselt, schon am Sonntag, aber dann massiv seit gestern. Also ich habe seit gestern eigentlich keinen Kontakt mehr zu Menschen im Iran. Sie kommen nicht mehr raus. Und die Menschen hier im Ausland, also die Exil-Iraner, die zerreißt es gerade, weil sie keinen Kontakt mehr haben zu ihrer Familie im Iran.
Geht es Ihnen auch so?
Ich weiß, dass meine Familie in den Süden evakuiert ist und da safe ist, weil da weniger Beschuss ist. Und ich habe gestern Nachmittag noch das letzte Mal mit ihnen kommuniziert und ich bin mir ziemlich sicher, dass denen nichts passiert, weil ja, es gibt zivile Opfer, weil es auch zivile Gebäude gibt, die das israelische Militär trifft, aber es ist jetzt was anderes, als was wir in Gaza gesehen haben. Also die zivilen Opfer sind sehr viel geringer, weil Israel wirklich zum Ziel hat, dieses Regime sehr zu schwächen, wenn nicht gar zu stürzen. Zumindest ist das, wenn man die Reden von Netanyahu sich anhört, könnte man das rein interpretieren.
Aber was ich mich dabei frage, ist, in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass eine Beseitigung von Despoten durch westliche Militärinterventionen weder im Irak noch in Libyen funktioniert hat. Also warum soll es diesmal anders sein?
Also ich bin nicht diejenige, die sagt, das Ganze wird gut laufen. Ich mache mir große Sorgen. Ich würde nicht sagen, ich bin von Anfang an nur skeptisch, weil ich hoffe, dass diese starke, säkular eingestellte Zivilgesellschaft, die ihre Einheit bereits 2022 bei der großen revolutionären Bewegung Sansenige Azadi, Frau, Leben, Freiheit, die wir ja alle hier auch in Deutschland mitbekommen haben, dass sie diese Einheit gezeigt haben und dass diese Zivilbevölkerung, wenn das Regime gestürzt ist, und das wird nicht leicht sein, weil Köpfe auszuschalten im obersten Sicherheitsapparat und im Militär bedeutet noch nicht, dass die zum Beispiel millionenstarke Schlägertruppe der Basijis weg ist, ja, die in jeder Moschee ihre Zentrale hat. Die Revolutionsgarde, die auf circa 250.000 Kämpfer geschätzt wird, die wird auch nicht auf einen Schlag ihre Waffen niederlegen. Das ist die große Frage, wie sehr kann man das System, also das von oben, den Kopf quasi abschlagen, sodass die Motivation innerhalb dann der unteren Riegen fällt und auch gerade durch diese wahnsinnige Angst, durch die Infiltration, die ja seit Jahren schon passiert sein muss, des Sicherheitsapparates, des iranischen Sicherheitsapparates und auch des Militärs, besonders der Revolutionsgarde, durch den Mossad, wie sehr das dann sowohl zur Destabilisierung des gesamten Systems der Islamischen Republik führt.
Bedeutet, dass selbst wenn der Religionsführer jetzt mit dem Rücken zur Wand steht, was man hier und da auch liest, dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass ein ganzes Regime dann auch gestürzt wird. Was ich mich dabei auch frage, es gab immer Momente in der Vergangenheit, und Sie haben das auch angesprochen, wo die Zukunft dieses Regimes auf Messerschneide zu stehen schien. Aber letztendlich hat es sich dann immer mit einer unfassbaren Brutalität gegen die eigene Bevölkerung wieder durchgesetzt. Und jetzt, wo die Menschen um ihr Leben fürchten müssen und auf der Flucht sind, werden Sie diesen Moment der scheinbaren Schwäche des Regimes vielleicht nicht nutzen können? Was bedeutet das für das Land?
Das ist vollkommen richtig. Also jetzt ist nicht der Moment für keinen, auf die Straße zu gehen und demonstrieren. Aber wie gesagt, die Straßen sind ja leer. Die Menschen sind ja aus Teheran rausgegangen. Die schauen gerade, wo sie unterkommen, wie sie ihren Tank voll bekommen, wie sie an Wasser und Brot kommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass da Hunger existiert, aber es gibt einfach eine Knappheit gerade im Norden an Lebensmitteln, weil so viele geflohen sind in den Norden. Deswegen in so einer Situation ist natürlich die Möglichkeit und die Option überhaupt nicht gegeben, auf die Straße zu kommen und zu demonstrieren. Vor allen Dingen, weil das Regime ja noch nicht weg ist. Und das Regime, das so sehr getroffen wurde, ist wie ein Raubtier, das man angeschossen hat, das aber noch laufen kann und dich noch fressen kann. Und so insofern wird da jetzt niemand wagen, auch nur einen Mucks zu tun, auch für Interviews. Keiner will mir gerade Interviews geben, indem man die Stimme auch nur versteht, selbst anonymisiert nicht, weil die Menschen wahnsinnige Angst haben. Und ich habe einen Kollegen an der Grenze zum Irak stehen. Selbst die Menschen, die über die Grenze kommen, wollten ihm in die Kamera kein einziges Interview geben, weil sie dieses Regime enorm fürchten. Und die paar, die sich gewagt haben, Kritik zu äußern am Regime, die wurden schon bereits vom Geheimdienst abgeholt.
Unglaublich. Also es ist ein unfassbar spannender Moment im Iran, gerade irgendwo zwischen Hoffnung und Angst. Und ich finde, es ist immer wieder so wichtig, daran zu erinnern, dass diese Menschen in diesen Konflikt hineingezogen wurden, den sie nicht ausgesucht haben. Und hinter jeder Schlagzeile stehen echte Leben und echte Schicksale. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, immer wieder daran zu erinnern. Vielen Dank dafür, Nathalie Amiri.
Sehr gerne.
Unser Journalismus wird an vielen Orten hergestellt, auf der Pioneer One, auf der Pioneer Two, in unseren Büros, im Deutschen Bundestag, bei Recherchen im Ausland, im Gespräch mit Politikern, Experten, Bürgern, Pioneers im ganzen Land. Und all dieser Journalismus ist jetzt noch besser kuratiert, dargestellt und erlebbar in der neuen Pioneer App. News statt Noise. Und weiterhin frei von Werbung, sowohl in den täglichen Newslettern von Gabor Steingart und den Hauptstadtkollegen, genauso wie in unseren Podcast-Formaten. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann testen Sie jetzt die neue App und alle exklusiven Inhalte kostenfrei und ohne Kündigungsfrist noch bis Ende Juni. Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de oder direkt über den Link in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da staunt man über neue Jobs von Mark Zuckerberg. Anne Schwedt in New York, guten Morgen. Was hat der Meta-Chef da im Angebot?
Hallo Chelsea, ja, Mark Zuckerberg, der sorgt gerade für Schlagzeilen, weil er mit Meta massiv ins KI-Geschäft einsteigt und dabei keine Kosten scheut. Der Meta-Chef will ein Superintelligence-Lab aufbauen, also ein Forschungsteam, das an künstlicher Intelligenz arbeitet, die menschliche Fähigkeiten übertrifft. Dafür versucht er, Top-Talente von Konkurrenten wie OpenAI abzuwerben und bietet dafür teilweise astronomische Prämien von bis zu 100 Millionen Dollar plus noch höhere Gehälter. Bisher hat allerdings noch keiner der wichtigsten OpenAI-Mitarbeiter das Angebot angenommen. Zuckerberg hat außerdem gerade 14,3 Milliarden Dollar in das KI-Startup Scale AI investiert und dessen Gründer Alexander Wang als Chef für das neue Superintelligence Lab geholt. Auch weitere KI-Größen wie ehemalige DeepMind und GitHub-Manager stehen auf seiner Wunschliste. Ziel ist es, Meta bei der Entwicklung von KI-Modellen weltweit an die Spitze zu bringen. Und da werden einfach keine Kosten gescheut, um die besten Mitarbeiter zu rekrutieren, Chelsea.
Und Anne, es gibt Neuigkeiten für Krypto-Investoren, richtig?
Ja, und zwar sind die Aktien von Circle und Coinbase nach oben geschossen, nachdem der US-Senat den sogenannten Genius Act verabschiedet hat. Dieses Gesetz schafft erstmals einen klaren bundesweiten Rechtsrahmen für Stablecoins, also für digitale Währungen, die an den US-Dollar gekoppelt sind. Circle ist ja der Herausgeber des USDC-Stablecoins. Da legte die Aktie um über 30% zu. Coinbase stieg um mehr als 16%. Der Genius Act sorgt dafür, dass Stablecoins künftig strengen Regeln unterliegen. Sie müssen zum Beispiel zu 100% durch Reserven gedeckt und monatlich geprüft werden. Das bringt Sicherheit und könnte den Stablecoin-Markt noch weiter befeuern. Der ist ja aktuell schon rund 260 Milliarden Dollar groß. Und auch für Coinbase ist es ein Riesenschub, denn Stablecoins sind mittlerweile die zweitgrößte Einnahmequelle der Plattform. Das Gesetz muss zwar jetzt noch durchs Repräsentantenhaus, aber die Euphorie ist riesig. Viele Experten erwarten, dass Stablecoins damit endgültig im Mainstream ankommen und Unternehmen wie Circle und Coinbase zu den großen Gewinnern zählen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Filmmusik für einen Steven Spielberg-Film im Kern aus nur zwei Tönen besteht. Was soll das? Geht es nicht melodischer? Das dachte sich zumindest Steven Spielberg, als ihm der Komponist zum ersten Mal vorgespielt hat, was er sich für den neuesten Film als Musikthema einfallen lassen hat. Der Regisseur dachte erst, dass John Williams ihn auf den Arm nehmen wollte. Aber nein, Williams, der für Spielberg viele Filme musikalisch vertont hat, von E.T. bis Indiana Jones, der meint es ernst. Er hat Spielberg auf dem Piano dieses sparsame, hypnotische Musikthema vorgespielt. Am Ende ließ der Regisseur sich überzeugen, manchmal seien die einfachsten Ideen die besten, sagte er. Und ja, es war die richtige Entscheidung. Als heute vor genau 50 Jahren der Weiße Hai in die Kinos kam, wurde das Ganze ein Sensationserfolg. Der Thriller, der mit menschlichen Urängsten spielt, das tiefe, dunkle Meer und eine gefährliche Kreatur darin, hat seine Kraft sehr aus der Musik bezogen. Denn die Handlung an sich ist eher dünn. Vor einer Urlaubsinsel frisst der Weiße Hai arglose Touristen im Meer. Ein Polizist, ein Biologe und ein Fischer tun sich zusammen, um das Tier zur Strecke zu bringen. Das ist im Grunde die Story. Aber dank der Musik von Williams und der Inszenierung von Spielberg wurde das Ganze ein irres Kinoerlebnis.
Die Meere der Welt werden von einer Kreatur beherrscht, die Jahrmillionen der Evolution ohne Veränderungen überlebt hat. Eine gefühllose Bestie ohne Verstand. Sie lebt, um zu töten. Eine hirnlose, alles verschlingende Maschine. Sie greift jeden und jedes an und verschlingt alles, was sich bewegt. Es ist, als hätte Gott den Teufel in dieser Gestalt erschaffen und ihm einen Rachen gegeben.
Der Film hat nachhaltig Eindruck gemacht. Er gilt als erster Blockbuster der Geschichte und macht Spielberg zum König von Hollywood. Auch 7 Millionen Deutsche haben ihn sich damals im Kino angesehen. Rekord. Und es wird behauptet, der Film sei der Grund, warum 1975 die Zahl der Strandbesuche in den USA massiv nach unten ging. Gleichzeitig wurden plötzlich deutlich mehr vermeintliche Haie im Wasser gesichtet als vorher. Großes Kino.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass viele Städter in Europa im Stadtfluss planschen wollen. In Paris wurde das Baden in der Seine vor den Olympischen Spielen zum Politikum. Mehrere Wettbewerbe im Schwimmen sollten in dem Fluss stattfinden. Dabei war genau das 100 Jahre lang verboten gewesen, weil die Seine zwar berühmt, aber auch sehr dreckig war. Bis vor wenigen Jahren noch haben zehntausende Pariser Haushalte ihr ungeklärtes Abwasser in den Stadtfluss geleitet. Für Olympia hat der Staat 1 Milliarde Euro für eine bessere Wasserqualität investiert, mit Erfolg. Und jetzt? Jetzt wollen auch normale Pariser ins Wasser, nicht um Weltrekorde zu schwimmen, sondern einfach nur um zu planschen. Ab Juli öffnet die Stadt 3 Bäder in der Seine. Die Sportministerin hat sich zu Wort gemeldet, dass ab dem Sommer alle Franzosen dort schwimmen können. Die Blaupause hat Oslo geliefert. Bis 2006 wurde der Stadtfluss Akerselva in einem gigantischen Reinigungsprozess von Industriegift befreit. Heute ist das Flussbaden in Oslo eine Selbstverständlichkeit. Jetzt geht es weiter mit Berlin. Die Spray ist an vielen Stellen sehr hübsch, wie wir jeden Tag von der Pioneer One oder der Pioneer Two aussehen können. Aber auch hier ist das Baden seit 100 Jahren verboten. Durch einen Ausbau der Kanalisation und Hochwasserschutz wird der Fluss zunehmend geschützt vor Verschmutzung durch Regen und Abwasser. 300 Berliner haben sich zuletzt ungeduldig gezeigt. Sie sind in die Spree gesprungen als Badedemo. Im RBB erklären sich die Aktivisten.
Der Versuch ist erstmal darauf hinzuweisen, dass die Wasserqualität an vielen Tagen im Jahr ausreichend ist, dass man schwimmen gehen kann. Dafür haben wir heute die Technologien, das tagesaktuell nachschauen zu können.
Und dass man dann hier mitten in Berlin die Möglichkeit hat, einfach mal kurz ins Wasser zu springen, sich abzukühlen in den heißen Sommern.
Bis es soweit ist, dauert es ganz sicher noch. Wir sind ja in Berlin. So lange hören wir den alten Otis Redding, der sitzt nicht an der Spree, sondern in der Bucht von San Francisco und schaut aufs Wasser. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gelassenen Start in den Tag. Ich bin Chelsea Speaker und Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening come. Watching ships rolling. Then I'll watch them roll away again. I'm just sitting. The dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.